Domradio Sonntagslicht.
Ich selber war noch bei keinem Weltjugendtag dabei. Okay, das ist jetzt, sag ich mal, mit 53 auch nicht verwunderlich, aber Fakt ist, sollte ich nicht zufällig im Jahr 2027 in Südkorea sein, dann werde ich auch den kommenden Weltjugendtag nicht erleben. Denn dort, in Seoul, der Hauptstadt Südkoreas, wird er stattfinden. Ist recht weit weg. Ende Juli 2027 geht's los. Erste Programmpläne sind jetzt vorgestellt worden. Die asiatische Metropole, die bereitet sich auf mehr als 1 Million junger Gäste aus aller Welt vor. Seoul werde während des Weltjugendtreffens eine Stadt der Hoffnung, der Solidarität und der Mission sein. Das sagt der Erzbischof Chung Song-taek. Das Programm, das orientiert sich an vorherigen Weltjugendtagen. Zu den zentralen Veranstaltungen zählen natürlich eine Eröffnungsmesse, die Willkommensfeier mit dem Papst, ein Jugendfestival, Katechesen, ein Kreuzweg, die Vigil und natürlich die Abschlussmesse. Die Tage stehen unter dem Leitwort Hab Mut, ich habe die Welt besiegt, aus dem Johannesevangelium. Schönes Motto haben die sich da überlegt, da lässt sich doch nun wunderbar in die letzte Folge des Sonntagslichts starten. Noch einmal nur gute Nachrichten für euch, ich bin Olli und sage, jetzt geht's los. Aus eurer Kirche kennt ihr sicherlich auch so einen Tisch, auf dem dann nicht nur das Gotteslob liegt, sondern auch eine Bibel. Aber nicht irgendeine, sondern eine Kinderbibel. Für kleine Kinder ist es ja manchmal doch ein bisschen langweilig im Gottesdienst und da gibt man denen dann gerne so eine Kinderbibel in die Hand. Bei uns in der Kirche liegen immer so 4-5 Stück. Ich glaube, jetzt müssen sie bald ein Update fahren, denn es wurde eine neue Kinderbibel vorgestellt. Was jetzt das Besondere oder Neue an dieser neuen Kinderbibel im Unterschied zur alten ist, darüber haben wir gesprochen mit Religionspädagoge und Autor Rainer Obertür. Der hat nämlich eine neue Kinderbibel veröffentlicht.
Hier war die Geschichte so, dass es gar nicht anfangs Kinderbibel heißen sollte. Wir hatten vorher den Titel Wo finden wir dich, Gott? Eine Reise zu den großen Erzählungen der Bibel. Das gefiel mir zwar wohl, aber es war mir irgendwie zu klein. Dann habe ich dem Verlag zurückgeschrieben, ja, man könnte ja auch sagen, es ist meine Kinderbibel beim Gabriel Verlag. Dann haben die gesagt, ja, dann können wir es doch auch draufschreiben. Darüber habe ich mehrere Tage nachgedacht und dann zugestimmt, aber mit dem Zusatz, die Kinderbibel, eine Entdeckungsreise, weil das ist das Konzept und auch das Besondere, dass diese Reisemetapher der Hintergrund für diese ganz starke Verdichtung ist.
Oberte sagt, diese neue Kinderbibel setzt einen anderen Fokus. Sie erzählt die Bibelgeschichte aus einer Perspektive, die Kindern helfen soll, Gott überhaupt erst einmal entdecken zu können. Und das verändert etwas, meint Obertür, vor allem im Glauben von Kindern. Denn häufig stellen sie ja die berechtigte Frage, wie finden wir eigentlich Gott?
Und es geht immer so auf so eine Vorstellung von Gott als irgendwie wie ein Ding, wie ein Lebewesen irgendwo in dem Himmel, was äußerlich ist. Wenn ich die Frage umdrehe und ich frage, gibt es Gott? Das ist eigentlich eine missverständliche Frage, sondern wie zeigt sich denn Gott mitten in unserem Leben? Dann komme ich auf ganz andere Antworten. Und so habe ich dann 7 Antworten in 7 Stationen dieser Reise fürs Erste, fürs Alte Testament gefunden und habe dann immer sehr bibelnah erzählt, aber ich bin der Reiseführer und ich sage dann nie, Gott ist Retter, sondern Gott zeigt sich in der Rettung.
Gott nicht als Ding oder klare Person, sondern als etwas, das in Beziehung spürbar wird, im Leben, im Alltag. Genau diese Erfahrung will die neue Kinderbibel vermitteln. Die Texte, die schlagen deshalb immer wieder auch Brücken zum Alltag der Kinder. Obertür gelingt es, die biblischen Geschichten zu verdichten, sie verständlich zu machen, ohne sie zu simpel zu erzählen.
Das ist mir tatsächlich ein großes Anliegen, so bibelnah zu bleiben. Ich würde sagen, der Hauptdreh- und Angelpunkt ist eigentlich immer die Verankerung der Geschichten in Fragen, die die Kinder schon stellen. Also Gott zeigt sich im Werden der Welt, das steht in Beziehung zu der Frage, warum gibt es die Welt, warum gibt es mich? Die Frage im Buch Hiob, Gott zeigt sich im Leiden, korrespondiert mit der Frage der Kinder, warum müssen Menschen sterben, warum müssen Menschen leiden, warum gibt es Krieg? Und so kann man das für alle Erzählungen sagen, dass es immer so eine Korrespondenz mit Kindererfahrung und Kinderfragen auch gibt.
Rainer Obertür hat bei uns sein neues Buch vorgestellt, das nennt sich Kinderbibel, eine Entdeckungsreise und es ist eine Einladung, Gott in den Geschichten der Bibel zu entdecken. Das komplette Interview gibt's als Podcast zum Anhören auf domradio.de. Gruselige Gestalten, Horrorfilme im Fernsehen und Trick and Treat, es klingelt an der Tür und Kinder sagen Süßes oder Saures. Das war Halloween 2025 und auch schon in den letzten Jahren. Mittlerweile macht der Einzelhandel Millionen Euro Umsatz Jahr für Jahr durch Süßigkeiten und Merchandising. Am Freitag war Halloween, das Fest der Monster, Hexen und Gespenster. So richtig christlich ist das jetzt nicht. Aber eine polnisch-katholische Gemeinde hat sich überlegt, Jugendliche wollen halt feiern. Wie können wir sie denn feiern lassen? Entstanden ist ein Allerheiligenball. Paulina Topolska ist im Orga-Team mit für den Allerheiligen Ball zuständig.
Also diese Ball ist klar eine Gegenbewegung, eine Anti-Halloween-Aktion. Wir wollen zeigen, dass die Gläubigen können Spaß haben, trotzdem gläubig sein und die Glaube nicht verlieren. Wir können wir selbst sein und trotzdem Spaß haben.
Schon dreimal wurde so ein Allerheiligenball organisiert. Die letzten Jahre haben sie sich besonders auch den Heiligen gewidmet, sagt Paulina Topolska.
Die Heiligen grundsätzlich sind für uns ein Vorbild. Ich denke, da können wir uns einfach etwas abgucken, dass jeder Mensch heilig sein kann. Was erstmal vielleicht nicht jeder von uns so denkt.
Gut besucht war er, der Allerheiligenball, und der gab Jugendlichen eine Chance, auch ohne Grusel und Kunstblut Gottesdienst zu feiern, in einer anderen Art und Weise. Das Interview komplett gibt's zum Nachlesen auf domradio.de. Ich find's eine coole Aktion. Ich bin ja eh so ein Freund von, man muss auch mal was Neues ausprobieren. Immer mehr religiöse Influencer tummeln sich in den sozialen Medien. Da gibt es Jesus Glow und queere Glaubensaccounts, es gibt Pfarrer und Nonnen und es gibt auch einfach nur Lebenstipps, gemischt mit Beauty. Auch ich tummle mich da ein wenig als wahrer Kandidat und erreiche da schnell eine fünfstellige Reichweite auf Insta und TikTok. Das ist natürlich für einen Gottesdienst undenkbar. Aber ich stelle auch fest, die Szene religiöser Influencer, die ist vielfältiger als vermutet. Das sagt auch der Social-Media-Experte Jan-Philipp Hahn. Der hat gegenüber katholisch.de erklärt, man müsse wahrnehmen, dass es sich nicht nur um eine Zielgruppe handelt. Hahn von der Evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, der forscht gemeinsam mit der Bochumer Religionssoziologin Anna Neumeier zu religiösen Influencern. Und Anna Neumeier sagte, der Algorithmus begünstigt polarisierende, teils reißerische, populistische Inhalte, aber es gäbe auch andere Fälle, zum Beispiel queere Menschen, die in sozialen Netzwerken die Repräsentationen sehen, die es bei ihnen vor Ort nicht gibt. So helfe der Austausch im Internet, die eigene Identität zu verhandeln und auch neu zu betrachten. Wie Neumeier erläuterte, wird Religion sehr subjektiv dargestellt. Das deckt sich auch mit gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen. Die Privatisierung von Religion, die Subjektivierung von Religion. Man selbst ist der Referenzpunkt und das trifft sich dann am besten mit einer Kommunikation, die ähnlich funktioniert. In den Socials würden Fragen nach der Lebensführung im Glauben, Sexualität und Identität besprochen, die in der Gemeinde vor Ort generell nicht adressiert werden können. Und so sei religiöse Online-Nutzung ein Puzzlestein in einem größeren Feld der Auseinandersetzung mit Glauben, Gott und den Religionen. Und Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich am Sonntag bekreuzigen, öffentlich auf TikTok und Instagram, helfen zusätzlich, den Glauben auch im Netz hochzuhalten. Wenn ein Gottesdienst interaktiv ist, dann ist das schon mal was Besonderes. Und wenn er dann auch noch unter dem Motto Harry Potter jenseits des Schleiers steht, dann macht das auf jeden Fall neugierig. Viele, viele, viele sind an Allerheiligen in die Kirche gegangen, und zwar zur Martin-Luther-Gemeinde in Emden. Dort gab es nämlich den Harry-Potter-Gottesdienst zum Thema Tod, Ewigkeit und Mut. Die Idee dazu hatte Mona Bürger. Sie ist Pastorin in der Emder Martin-Luther-Gemeinde und die hat sich für den Gottesdienst stark gemacht. Auskennen tut sie sich mit den Harry-Potter-Stories.
Dadurch, dass ich die Filme und die Bücher so gut kannte, habe ich gemerkt, wie viele existenzielle Themen angesprochen werden. Natürlich Liebe, Freundschaft, aber eben auch das Thema Tod, das Thema Sterben, das Thema Ewigkeit. Und dann verbunden mit meiner Arbeit als Pastorin habe ich einfach gemerkt, gut, da sind viele Themen und viele Schnittpunkte zwischen unserem christlichen Glauben und eben dieser Welt von Harry Potter.
Grundschulkinder haben sich angemeldet, aber auch Personen jenseits der 60. Die Harry-Potter-Gemeinde ist halt eine Riesengemeinde. Und weil dieses Konzept an Allerheiligen so gut ankam, gibt's noch eine Fortführung.
Wir haben gesagt, wenn wir den Riesenaufwand machen, soll es sich auch lohnen. Und wir wollen möglichst vielen Menschen die Möglichkeit geben, den Gottesdienst zu besuchen, sodass wir ihn in 2 Wochen am 14.11. noch einmal in Bremen, in der Simon-Petrus-Kirche in Bremen-Arsten feiern.
Also Termin vormerken, 14. November in Bremen. Da gibt es dann den Harry-Potter-Gottesdienst interaktiv, Teil 2. Wer weiß, ich könnte dafür wetten, die Serie geht im nächsten Jahr auch weiter. HBO dreht ja aktuell auch eine neue Verfilmung zu Harry Potter. Die kommt übrigens erst 2027 ins Streaming. Am Allerseelentag, das ist der 2. November, da setzt Köln ein starkes Zeichen. Und zwar direkt auf der Domplatte, direkt am Kölner Dom. Es gibt eine Aktion gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Die Kathedrale, die wird da mit einem über 500 Meter langen gestrickten Schal umwickelt, gehalten von einer Menschenkette rund um das Gotteshaus. Hinter dieser Aktion steht ein Verein aus Berlin, der nennt sich Space Lama, und bundesweit macht er gegen sexuellen Missbrauch aufmerksam. Unter dem Motto Stricken gegen Gewalt haben Menschen in ganz Deutschland Meter um Meter gestrickt. Und so ist dann ein über 1200 Meter langer Riesenschal entstanden, der längste Deutschlands. Nach der Präsentation in Köln, die ist am Allerseelentag um 12 Uhr, geht es dann weiter nach Berlin am 18. November, dem Europäischen Tag zum Schutz von Kindern vor sexueller Ausbeutung, soll der Schal rund um den Bundestag gewickelt werden. Gleichzeitig sammelt der Verein Unterschriften für eine Petition für eine kindergerechte Justiz. Gefordert wird, missbrauchte Kinder sollen nur einmal und per Video vernommen werden. Ein warmer Schal also, ein starkes Symbol gegen Gewalt und für mehr Schutz von Kindern. Bilder von der Aktion gibt's ab Sonntagnachmittag bei uns in den sozialen Medien. Habt ihr gerade irgendwie so einen Tief? Dann kann ich sagen, ist eigentlich gar nicht gerechtfertigt. Denn die Lebenszufriedenheit der Deutschen, die hat sich auf einem hohen Niveau stabilisiert. So das Gesamtfazit von Bernd Raffelhüschen, dem wissenschaftlichen Leiter des Glücksatlas und Professor an der Universität Freiburg. Mehr Freude an Arbeit, Familie und Freizeit steht demzufolge sinkender Zufriedenheit mit dem Einkommen gegenüber. Der Glücksatlas wurde veröffentlicht und deutschlandweit erreicht die Lebenszufriedenheit einen Wert von 7,09, was immer das auch heißen mag. Auch die Menschen in NRW, in dem Bundesland, wo wir hier mit unserem Domradiostuhl sitzen, sind glücklicher geworden.
Tatsache ist allerdings, dass so Regionen wie das Münsterland oder Westfalen immer schon sehr, sehr zufriedene Regionen waren, weil da einfach die ländliche Gemeinschaftsstrategie verfängt. Die intakten Gemeinschaften auf dem Lande dort im Münsterland und in Westfalen haben immer NRW eigentlich nach oben gepusht. Und jetzt sind sie da angekommen, wo sie eigentlich auch hingehören, nämlich ziemlich weit oben.
Ja, ich zähle mich mal als Münsterländer. Ich wohne in Recklinghausen. Das ist ja schon fast die Grenze zum Münsterland. Und ich habe, ganz ehrlich, gute Laune.
Die Inspiration.
Ja, ich habe gute Laune, auch wenn ich jetzt verkünden muss, dass es mit dieser Folge 115 nach mehr als 2 Jahren Schluss ist mit dem Sonntagslicht. Wir, Uta, Michelle, Tobi und ich, Olli Kelch, wir haben uns in den vergangenen 2 Jahren um euch gekümmert, haben euch am Wochenende immer mit guten Nachrichten versorgt und jetzt kümmern wir uns um andere Projekte. Wir sagen herzlich Danke an alle, die das Sonntagslicht regelmäßig gehört haben, es für sich als Podcast entdeckt haben und wünschen euch Gottes Segen und alles Gute. Wir hören uns an anderer Stelle wieder. Mein Impuls für heute ist dann eigentlich ein einziger Satz: Niemals geht man so ganz. Macht's gut. Tschüss.